Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir hören heute in unserem 75. Teil zur biblischen Heilsgeschichte zum Eingang 3. Mose 25, 1 bis 7 und 26, 27 bis 35 werde ich lesen. Wir schauen aber die ganzen letzten drei Kapitel des 3. Mosebuchs miteinander an. 3. Mose 25, 1 bis 7. Und der Herr redete auf dem Berg Sinai zu Mose. Rede zu den Söhnen Israel und sag zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, dann soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besehen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und den Ertrag des Landes einsammeln. Aber im 7. Jahr soll ein ganz feierlicher Sabbat für das Land sein, ein Sabbat dem Herrn. Dein Feld sollst du nicht besehen und deinen Weinberg nicht beschneiden. Den Nachwuchs deiner Ernte sollst du nicht einernten und die Trauben deines unbeschnittenen Weinstocks sollst du nicht abschneiden. Ein Jahr der Sabbatfeier soll es für das Land sein. Und der Sabbatertrag des Landes soll euch zur Speise dienen, dir und deinem Knecht und deiner Magd und deinem Tagelöhner und deinem Beisassen und die sich bei dir aufhalten. Auch deinem Vieh und den wilden Tieren, die in deinem Land sind, soll sein Ertrag zur Speise dienen. Und dann noch Kapitel 26, die Verse 27 bis 35. Nach Worten des Segens, jetzt Worte der eindringlichen Mahnung mit der Ankündigung des Gerichts. Und wenn ihr bei alledem mir nicht gehorcht und euch mir entgegenstellt, dann werde ich mich euch im Grimm entgegenstellen. Und ich meinerseits werde euch züchtigen wegen eurer Sünde 7-fach. Und ihr werdet das Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen. Und ich werde eure Höhen austilgen und eure Räucheraltäre ausrotten und ich werde eure Leichen auf die Leichen eurer Götzen werfen und meine Seele wird euch verabscheuen. Und ich werde eure Städte zur Trümmerstätte machen und eure Heiligtümer öde machen und ich werde euren wohlgefälligen Geruch nicht riechen und ich werde das Land öde machen, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert hinter euch herziehen. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen, all die Tage seiner Verödung, während ihr im Land eurer Feinde seid. Dann endlich wird das Land ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen. All die Tage seiner Verödung wird es ruhen, was es nicht an euren Sabbaten geruht hat, als ihr darin wohntet. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, in Kapitel 25 begegnen wir zunächst weiter göttlichen Bestimmungen zur umfassenden Fürsorge Gottes für das Wohl von Mensch und Natur in Gestalt des Sabbat und des Jubeljahrs. Zunächst das Sabbatjahr, die Verse haben wir gehört. Alle 7 Jahre soll Israel 1 Jahr lang seine Felder nicht besehen und die Weinstöcke nicht beschneiden. Darin dürfte ein ganzes Paket an positiven Zielen stecken. Alle 7 Jahre bekommen Mensch, Tier und Natur nach 6 Jahren der Arbeit 1 Jahr der Ruhe geschenkt. Ich dachte gerade noch beim Lesen, dass sowohl das Sabbat als auch das Jubeljahr vermutlich zum einen noch eine Rückerinnerung an den Garten Eden. Das verlorene Heil ist, wo eigentlich ja die ganze Zeit eine Sabbatruhe sein sollte. Israel hätte nicht im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen müssen, sondern hätte aus dem Vollen geschöpft. Und natürlich auch ein Vorausblick auf die ewige Sabbatruhe, die dem Volk Gottes geschenkt wird in der Zukunft. Beides, denke ich, schwingt mit auch bei diesen beiden Ordnungen. Alle 7 Jahre ein Jahr der Ruhe. Der Mensch darf nicht nur einmal die Woche am 7. Tag ausruhen von seiner Arbeit. Er darf nach 6 Jahren harter Arbeit ein ganzes Jahr zur Ruhe kommen. Das gilt auch für die Knechte, die Mägde und die fremden Beiseitsassen, die Paroikoi, Zwischenstufe zwischen den verschiedenen anderen, komme ich nachher noch drauf. Und auch das Vieh. Gott hat immer auch das Wohl des Viehs, das Wohl der ganzen Natur mit im Blick. Auch den Boden, es ist interessant, dass das Land einen Sabbat haben soll. Es ist ja das Land Gottes, das es seinem Volk zur Verfügung stellt. Das Land soll es nutzen, das Land soll es aber nicht sinnlos ausbeuten. Und so kann sich auch der Boden durch ein Brachjahr erholen. Die Wichtigkeit von Brachjahren, sowohl zur Erholung von Böden einerseits, wie auch für Tiere und Pflanzen, die auf Brachflächen gedeihen können, sich dort aufhalten, Ruhe finden, wurde ja auch in unserer Zeit längst wiederentdeckt. Auch die Weinstöcke, die sonst jedes Jahr stark beschnitten werden, dürfen ein Jahr ungehindert ins Kraut schießen. Ich bin da kein Fachmann, vermute aber, dass das der Erholung und auch der Lebensdauer des Weinstocks durchaus zuträglich sein wird. Da kann er wieder nach Jahren, in denen reichlich Frucht trägt, wieder seine Kräfte regenerieren. Was in diesem Jahr von selbst wächst, dient allen Mensch und Tier zur Nahrung. Die Ernte ist verboten, das meint aber erkennbar nicht das Ernten zum zeitnahen Verzehr, sondern das Einsammeln zum Einlagern. Im Sabbatjahr darf auch der Besitzer seiner Äcker und Weinberge nicht abernten, um seine Scheunen, Keller und Weinfässer zu füllen. Er darf, wie alle anderen auch, nur nehmen, was er zum täglichen Leben für sich, seinen Haushalt, sein Vieh braucht. Vers 12 sagt rückblickend, sowohl fürs Jubeljahr gilt auch fürs Sabbatjahr: Vom Feld weg sollt ihr euren Ertrag essen. Liebe Geschwister, was für eine großartige göttliche Ordnung. Alle 7 Jahre ein Jahr der Ruhe. Können wir uns gar nicht vorstellen. Nach 7 Jahren ein ganzes Jahr ausruhen dürfen. Was würde eine solche Ordnung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Menschen auch heute gut tun, wenn wir heute von Burnout, von körperlichen und seelischen Zusammenbrüchen, psychischen Erkrankungen, AMAS reden? Alle 7 Jahre nach 6 Jahren der Arbeit ausruhen dürfen, ein ganzes Jahr lang. Dieses Sabbatjahr alle 7 Jahre war nach 5. Mose 15, 1 bis 11 zugleich ein Erlassjahr. Alle Schulden müssen in diesem Jahr erlassen werden. Für nicht integrierte Ausländer gilt diese Regel nicht. Den Ausländer, hebräisch Nöchar, griechisch Halotri, magst du drängen. Was du aber deinem Bruder an Ansprüchen hast, soll deine Hand erlassen, damit nur ja kein Armer unter dir ist. Auch göttliche Ordnung. Staunen, wie umfassend Gott sozial der Verarmung vorbeugt. Kein Angehöriger des Volkes Gottes und die integrierten Fremden zählen dazu, soll dauerhaft verarmen. Im 7. Jahr soll ihm seine Schuld erlassen werden. Da soll niemand davon abhalten, auch kurz vor dem Erlassjahr dem notleidenden Bruder das Nötige zu leihen. Die Logik ist klar. Wenn ich jemanden 6 Jahre vor dem Erlassjahr in einer Höhe leihe, von der ich davon ausgehen kann, dass er diese Schuld innerhalb von 6 Jahren tilgen kann und wird, dann bin ich finanziell auf der relativ sicheren Seite. Ja? Mein Bruder darbt, ich gebe ihm 15.000 Euro, sage okay, 2.500 im Jahr kann er tilgen, macht er, wenn das Erlassjahr kommt, ist die Sache geritzt. Wenn aber mein Bruder in der Mitte des sechsten Jahres, noch 6 Monate hin bis zum Erlassjahr, die 15.000 Euro braucht, dann hat er vielleicht mit Mühe und Not gerade mal 1.200 getilgt und auf den restlichen 13.200, 800 bleibe ich sitzen. Und genau diesen Gedanken weist Gott jetzt zurück und sagt, hüte dich, dass in deinem Herzen nicht dieser boshafte Gedanke aufkommt. Das siebte Jahr, das Erlassjahr ist nahe und dass dein Auge dann Böses sieht auf deinen Bruder, den Armen, und du ihm nicht gibst. Wobei ganz wichtig ist bei dieser Ordnung, hier geht es um soziales Handeln, um die Not. Es geht ja nicht um Geldverleih zum Gewinnerwirtschaften. Der ist in Israel sowieso verboten. Dem Bruder darf man nicht gegen Zins leihen, das kommt später noch. Also es geht nur um das Leihen, um sozialer Notwillen, existenzieller Bedarf. Diese Gedanken, die Gottes Wort da abweist, sind zwar menschlich naheliegend, entsprechen unserer logischen Kalkulation, aber sie lassen den Segen Gottes außer Acht. Denn so sagt es Gott auch zu, wenn die Israeliten so mit ihren Brüdern umgehen, wie der Herr es geboten hat, dann wird er sie segnen in allem Tun und in allen Geschäften über jede menschliche Logik und Berechnung hinaus. Nach 5. Mose 15 sollen im Sabbatjahr auch die jüdischen Sklaven freigelassen werden. Da ist ausdrücklich von den Hebräern die Rede, also einer völkisch exakt definierten Personengruppe, 5. Mose 15, 12. Das ansonsten hier im 3. Mose 25 beim die Freilassung dann später dem Jubeljahr zugeordnet wird, bin ich nicht ganz dahinter gestiegen. Kann vielleicht sein, dass bei 5. Mose 15 explizit die leiblichen Nachkommen Abrahams gemeint sind, denn da sind die Hebräer ausdrücklich genannt, völkisch. Im anderen vielleicht auch die Proselyten gemeint. Das Sabbatjahr hat in jedem Falle eine hohe symbolische Bedeutung im Blick auf das Kommen des Messias. Ich habe deshalb bewusst als Lesung Jesaja 61 ausgesucht. Er hat mich gesandt, den Elenden zu predigen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass ihnen geöffnet werde, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Ganz praktisch soll das Sabbatjahr und noch mehr das Jubeljahr, alle 50 Jahre, sollen ein gnädiges Jahr des Herrn sein. Mit prophetischem Ausschau geistlicher Bedeutung. Die heilsamen Ordnungen des Sabbat- und Erlassjahrs, alle 7 Jahre finden ihre Krönung dann im Jubeljahr. Dieses hat Gott alle 50 Jahre angeordnet. Immer wenn 7 mal 7 Jahre vorüber sind, also 49, ist das darauffolgende 50. ein Jubeljahr. Der Begriff geht zurück, manche übersetzen mit Halljahr, auf das hebräische Wort Jobel für Widder. Das hat das Jubeljahr mit dem Widder zu tun, ganz einfach. Aus den Hörnern des Widders wird das Schofar, das Horn gemacht, mit dessen Blasen das Jubeljahr eröffnet wird. Also weil das Horn vom Widder kommt, bekommt das ganze Jahr auch diesen Namen dann. Diese Hörner waren es interessanterweise nach Josua 6 auch, die bei der Eroberung Jerichos geblasen wurden. Auch im Jubeljahr darf nicht gesät und nicht eingesammelt werden. Wenn ich es recht verstehe, folgen damit immer nach 48 Jahren 2 Jahre der Ruhe und Brache aufeinander. Denn das 49. ist ja das 7 mal 7, ein Sabbatjahr. Das 50. ist dann das große Sabbat- und Jubeljahr. Mit dem Segen des Sabbat- und Jubeljahrs knüpft Gott ganz erkennbar an die Wüstenzeit mit dem Manna vom Himmel. Am 6. Tag sollte ja während der 40-jährigen Wüstenwanderung doppelt so viel eingesammelt werden wie die Tage zuvor, damit auch am 7. genug übrig bleibt. Eine ähnliche Frage kam logischerweise auf im Blick auf das Sabbat und noch mehr das Jubeljahr. Wovon soll das Volk leben, wenn es ein Jahr im Sabbatjahr oder gar 2 Jahre im Jubeljahr die Felder nicht bestellen und keine Vorräte einernten darf? Die Antwort gibt Gott in Vers 21. Ich werde im 6. Jahr meiner Segen für euch aufbieten, dass es den Ertrag für 3 Jahre bringt. Das Jubeljahr ansteht, wird das Jahr davor nicht nur einen doppelten, sondern einen dreifachen Ertrag bringen, dass die Scheunen und die Weinkeller so übervoll sind, damit es nicht nur für ein zweites, sondern sogar noch für ein drittes Jahr reicht. Ist ganz großartig und liebe Geschwister, ist auch für uns immer wieder wahnsinnig wichtig. Wir alle, ich auch, verkopfter Mensch, wir neigen dazu zu kalkulieren, zu planen, zu rechnen. Aber wenn Gott uns seine Verheißungen gibt, die gehen über alles Planen und Rechnen meilenweit hinaus. Gott sagt, vertraut mir einfach, ich sorge für euch. Die zusätzliche Besonderheit des Jubeljahrs ist, dass es in besonderem Maße ein Jahr der Freilassung, des Erlasses ist, der Vergebung. Geistlich ist dieses Jubeljahr sicher auch, wohl auch schon das Sabbatjahr, ein Hinweis auf die Vergebung, dass Gott uns in Jesus Christus alle unsere Schuld erlässt. Und die eigentliche Freilassung fällt bezeichnenderweise im Jubeljahr auf den großen Versöhnungstag. An diesem größten Festtag in Israel soll im ganzen Land ein Lärmhorn, das Schofar, erschallen und im ganzen Land wird eine Freilassung für all seine Bewohner ausgerufen. Vor allem, das ist eine absolute Besonderheit, dann im Jubeljahr, aller verkaufte Landbesitz fällt wieder an seinen, oder größte Teil, aber im Prinzip aller, ja, der Landbesitz fällt wieder an seine Besitzer zurück, an den ursprünglichen. In diesem Jahr des Jubels sollt ihr jeder wieder zu seinem Eigentum kommen und jeder zu seiner Sippe zurückkehren. Beim Landverkauf in Israel wird also zumindest nach den Ordnungen Gottes im eigentlichen Sinn, ganz wichtig, nicht das Land. Das Land ist unverkäuflich. Nicht das Land, sondern lediglich das Nutzungsrecht bis zum nächsten Jubeljahr verkauft. Und so betont es ausdrücklich Vers 23, Kapitel. Und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land. Denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir. Nicht Nochar, nicht Halotri, sondern Ger und so weiter. Aber bei Gott ist auch sein eigenes Volk nicht Eigentümer, sondern im eigenen Land aufgenommen. Je näher deshalb das nächste Jubeljahr vor der Tür steht, umso weniger Ernten stehen noch zur Verfügung. Und jetzt haben wir eine andere Dimension als vorher beim Geldleihen. Da stand der soziale Gesichtspunkt im Vordergrund. Jetzt beim Landkauf geht es um wirtschaftliche Überlegungen. Und bei wirtschaftlichen Geschäften soll keiner den anderen übers Ohr hauen. Klar, wenn ich nur noch 25 Jahre bis zum nächsten Jubeljahr habe, nur noch 25 Ernten, ist das Land weniger wert, wie wenn ich noch 48 habe. Und das soll ausdrücklich im Kaufpreis eingerechnet werden. Genauso ist es in den Versen 15 und 16 formuliert. Auch wichtig und interessant, dass Gottes Gebot dabei eine reine Wohnimmobilie vom Landbesitz unterscheidet. Gott geht's ums Land. Nach Vers 29 fällt ein Wohnhaus in einer ummauerten Stadt im Jubeljahr nicht an den ursprünglichen Besitzer zurück. Anders ein Haus auf dem Land in einem nicht ummauerten Dorf. Dies wird als Teil des prinzipiell unverkäuflichen Landbesitzes betrachtet. Aber die Häuser oder Dörfer, die keine Mauer ringsum haben, sollen zum Feld des Landes gerechnet werden. Immobilienbesitz der Leviten darf grundsätzlich nicht verkauft werden, dauerhaft, denn es gehört ihnen als ewiges Eigentum. Der Grundsatz ist, da kommen später auch noch Regelungen zum Teil dazu, in den weiteren Büchern, dass Gott sagt, das Land gehört mir und ich stelle es euch nur leihweise zur Verfügung. Und das Land soll immer bei seinem ursprünglichen Eigentümer bleiben. Wenn er es der Not halber zeitweise verkaufen muss, er darf es aber nie ganz verlieren. Es muss auch dem Stamm und der Familie erhalten bleiben. Denn Gott hat das Land ja zugeordnet, jedem Stamm, ganz genau. Und er sorgt dafür, dass da auch kein Wechsel stattfindet. Dann sollen auch Angehörige des Volkes Israel nicht in ständige Schuldsklaverei fallen. Denn ebenso wie das Land, so reklamiert Gott auch die Angehörigen seines Volkes als sein persönliches Eigentum, das nicht dauerhaft verkauft werden kann. Denn sie sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Übrigens, wenn er einfach mal auch diese Kapitel lest, wie oft in diesen Kapiteln Gott argumentiert, ich habe sie aus Ägypten geführt. Und wenn dann die bibelkritische Theologie sagt, sie sind nur Märchen, Lagerfeuergeschichten und so weiter, dann sieht man, wie total man die ganze biblische Botschaft ihres Fundaments beraubt, ihrer inneren Logik, wenn man das zur Disposition stellt. Sind meine Knechte, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Und deshalb soll der vorübergehend in Schuldsklaverei geratene Israelit auch nicht wie ein Sklave, nicht wie ein Fremder, sondern wie ein Tagelöhner oder Beisasse behandelt und im Jubeljahr wieder freigelassen werden. Hier wird ein sehr präziser Unterschied gemacht zwischen den Angehörigen des Volkes Israels und nicht nur den nicht integrierten Fremden, den Halotri, sondern auch den teilweise integrierten Beisassen. Da komme ich nachher noch drauf. Der Paroikos, der Beisasse, wie ihn meistens Elberfelder und andere wiedergeben, ist ein teilweise integrierter Fremder. Auch von diesen teilweise integrierten Fremden dürfen die Israeliten Menschen dauerhaft als Sklaven erwerben, anders als eigene Volksangehörige. Wir sehen einen deutlichen Unterschied, aber eure Brüder, die Söhne Israels, sollte nicht einer über den anderen mit Gewalt herrschen. Andererseits konnte ein verarmter Jude durchaus auch in die Schuldknechtschaft eines zu Wohlstand gekommenen Proselyten oder Paroikos geraten. Der Jude durfte aber nicht dauerhaft in einer derartigen Schuldknechtschaft gehalten werden. Im Idealfall soll er gleich von einem Verwandten ausgelöst werden, der seine Schulden übernimmt. Außerdem, da kommt er mit seiner Familie spätestens im Jubeljahr frei. Außerdem, wie schon gesagt, darf er nicht als Sklave behandelt werden. Das heißt, im Unterschied zum Sklaven bleibt der Jude auch in der Schuldknechtschaft ein freier Mann. Er stellt praktisch lediglich seine Arbeitskraft, wird verkauft oder versklavt, wenn man so will. Nicht seine Person, seine Menschenwürde, seine Menschenrechte, wenn wir es heute sagen würden, bleiben unangetastet. Beide, das Land und der Jude, sind Eigentum Gottes, wir Gott das selber in Vers 55 nochmal abschließend betont, denn mir gehören die Söhne Israel als Knechte. Meine Knechte sind sie, die ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Wir sehen, dass die Bibel sowohl im Hebräischen wie im Griechischen eine sehr sorgfältige Unterscheidung vornimmt zwischen verschiedenen Arten von Fremden. Ich habe das hier nochmal aufgeführt, dass wir das mal sehen. Die Fremden in der Bibel, links die hebräische Liste, rechts Mitte die griechische, rechts dann die deutsche Version Bedeutung. Wir haben sehr einheitlich, im Hebräischen ist der Ger, im Griechischen der Proselyt, der voll integrierte Fremde. Dazwischen der Toshab, was in den Übersetzungen häufig als Beisasse unterschieden wird, im Griechischen der Paroikos, praktisch der daneben Wohnende, und ganz unten der Neuchar, der Halotri, der überhaupt nicht integrierte Fremde. Und so, wir sehen also, das sind drei Stufen der Integration, die diese Arten von Fremden im Griechischen wie im Hebräischen in der Regel sehr, sehr präzise unterscheiden. Das große Chaos entsteht dadurch, dass zwar der Mittlere als Beisasse meistens sprachlich unterschieden wird, aber der Vollintegrierte und der überhaupt nicht Integrierte in der Regel als Fremder oder Fremdling fast identisch bezeichnet werden. Und deshalb haben wir das Riesenchaos auch heute in frommen Gemeinden bezüglich des Fremden in der Bibel. Was für großartige Ordnungen aber, liebe Geschwister Gottes, für sein Volk und sein Land. Wir haben nichts, was an diese Ordnungen, wir heute, haben nichts, was an diese Ordnung gegen eine dauerhafte Verarmung von Menschen auch nur von Ferne heranreichen könnte. Und wir müssen gerade eben auch sehen, die entwürdigende Funktion unseres heutigen Sozialstaats, da ist zwar manches redliche Bemühen da und dort dran, aber der Sozialhilfeempfänger ist immer ein Bittsteller dem Staat gegenüber und den Organen. Der Israelit, Gott achtet darauf, dass er wieder in sein Eigentum zurückkommt, dass er wieder eine eigene, selbstständig gesicherte Existenz bekommen kann, auch wenn er die durch falschen Lebenswandel, durch falsches Wirtschaften, durch falsches Haushalten und so weiter verspielt auf Zeit. Gott achtet darauf, dass jeder früher oder später in seinem Volk, auch der integrierte Fremde, wieder zu einem Leben in Würde auf der eigenen Scholle zurückfinden kann. Das ist eine ganz andere Dimension als die unseres Sozialstaats. Auch im Blick auf die Versorgung, denn in dem Moment, in dem der Sozialhilfeempfänger, der Verarmte, seine Scholle wiederkriegt, kann er auf der nicht ausruhen. Denn die Scholle wirft nichts ab, die macht ihn nicht satt, wenn er nicht die Ärmel hochkrempelt und sie bebaut und anpflanzt. Ganz anders als unser Sozialstaat, der den Faulen über Jahre hindurch finanziert, obwohl er gesund wäre, obwohl er arbeiten könnte, aber den Sozialstaat schröpft. Das lässt die Bibel nicht zu. Also eine großartige Ordnung Gottes für sein Volk und Land, die alles weit übertrifft, was wir heute haben. Wenn alle 50 Jahre alle Schulden erlöschen, kann niemand dauerhaft in Armut geraten. Nach spätestens 50 Jahren erhält jeder sein Land zurück und bekommt wieder seine Scholle, die ihn ernährt. Was auch auf uns an Schuld- und Finanzproblemen zurollt und nicht nur unser Volk und Land früher oder später ziemlich sicher in katastrophaler Weise überrollen wird, sondern auch längst andere Länder und Völker im eisernen Würgegriff der Hochfinanz hält. Es könnte auf der Grundlage biblischer Ordnungen ebenfalls nicht passieren, denn vom Nöchar, dem Untersten, dürfen zwar dem Halotri, dem nicht integrierten Fremden, von dem dürfen Zinsen genommen werden. Vom Stammesgenossen oder auch vom ganz oder teilweise integrierten, dem ersten und zweiten Fremden, dürfen keine Zinsen genommen werden. Deshalb nochmal, was auf uns an Schulden und Finanzproblemen zurollt und nicht nur unser Land früher oder später überrollen wird, möglicherweise wirtschaftlich vernichten wird, sondern auch längst andere Völker und Länder im eisernen Würgegriff der Hochfinanz hält, könnte auf der Grundlage biblischer Ordnungen so niemals passieren. Gott hat jede Menge Sicherungen eingebaut. Wenn das Volk diese Bestimmungen, diese Sicherungen denn sorgfältig beachtet, dann kommt noch was Zusätzliches dazu, dass Gott nämlich seine Verheißung gibt und sagt, dann will ich das Land segnen, dass es reichlich Frucht bringt und dass ihr im verheißenen Land sicher lebt. Leider hat sich auch das Volk Israel kaum oder gar nicht an diese Ordnungen gehalten. Die Gier der Reichen und Mächtigen war damals auch schon zu groß. Denn der Mensch war damals der gleiche wie heute. Walwart schreibt, dass das Jubeljahr wie möglicherweise auch das Sabbatjahr im Volk Israel selten oder nie wirklich Anwendung fanden. Tatsächlich finden wir beide Begriffe außerhalb der fünf Bücher Mose nicht mehr. Nur die Posaunen des Jubeljahrs kommen bei der Eroberung Jerichos, aber in einem völlig anderen Zusammenhang noch vor. Es gibt im Alten Testament offenbar keinen Beleg dafür, dass das Jubeljahr oder das Sabbatjahr tatsächlich jemals beachtet wurde. Die Gier der Reichen und Mächtigen war auch schon vor 3.500 Jahren zu groß. Gott mahnt und warnt im nachfolgenden Kapitel 26. Bisher war alles noch Kapitel 25, Kapitel 26 mit allerhöchstem Nachdruck, dass der Segen für sein Volk davon abhängt, dass Israel all diese Ordnungen einhält. Dann, so sagt Gott, wird eine Flut seiner Güte das Volk überrollen. Nicht Fluch, nicht Gericht, sondern Segen. Wenn wir nachher singen, mächtige Ströme des Segens, hat es das im Blick. Er wird es zur rechten Zeit regnen lassen. Das ganze Jahr über wird eine reichliche Ernte sein. Gottes Volk wird sicher in seinem Land wohnen. Niemand wird da sein, der es aus dieser Sicherheit aufschreckt. Und falls doch Feinde einfallen sollten, wird das Volk Gottes sie mühelos besiegen. Auch interessant, Gott selbst wird die bösen Tiere aus dem Land austilgen. Die heute zunehmende Menschenverachtung erleben wir auch daran, dass menschenverachtende Kräfte Raubtiere in unserem Land wieder ansiedeln. Wobei man sich unterscheiden muss von einem Luchs, dürfte eher wenig Gefahr für den Menschen ausgehen, vielleicht für sein Vieh. Wölfe und Bären dagegen stellen längst nicht nur für Schafherden und anderes eine reale Gefahr dar, werden das über kurz oder lang, vor allem die Wölfe, auch für den Menschen tun. Der Krug dieses Wahnsinns wird vermutlich so lange zum Brunnen gehen, bis die ersten Menschen von Wölfen nachweisbar angefallen, vielleicht gefressen werden. Ich dachte bei der Vorbereitung, es ist schon interessant und aussagekräftig, wenn Gott, der Schöpfer allen Lebens, auch der Schöpfer der wilden Tiere, als Zeichen seines Segens die Raubtiere von menschlichen Siedlungen und ihren Weideplätzen fernhält. Gott, der Schöpfer allen Lebens, auch der wilden Tiere, geht selbstverständlich nicht davon aus, dass es in dieser in Sünde gefallenen Welt ein friedliches und harmonisches Miteinander von Wolf und Mensch geben wird, außer vielleicht im Zoo, getrennt durch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen. Im Garten Eden war es anders, im tausendjährigen Reich wird es auch wieder anders sein. Aber wir sehen, was sich hinter diesen Gedanken an ungeistlicher Schwärmerei und letztlich Menschenverachtung verbirgt. Die menschenverachtenden grünen Ideologen tun exakt das Gegenteil dessen, was Gott als Segen verheißen hat. Sollte Israel die Ordnungen Gottes aber nicht beachten, sondern sich ebenso wie unser Volk, das heute leider in der Masse auch tut, hochmütig und selbstherrlich über die göttlichen Weisungen hinwegsetzen, dann wird Gott nicht mehr in der Mitte seines Volkes umhergehen. Dann wird er vielmehr Krankheit, Angst und Schrecken über sein Volk bringen. Es wird vergeblich seinen Samen säen, denn seine Feinde werden seinen Ertrag verzehren. Gott wird sein Angesicht gegen sein Volk richten, es wird von seinen Feinden besiegt werden. Ja, Israel wird so voller Angst und Schrecken sein, dass es schon flieht, obwohl noch gar niemand da ist, der es jagt. Also ein Geist der Furcht, der Ängstlichkeit, der Verzagtheit. Eine treffendere Beschreibung auch für die Unterwürfigkeit unseres Volkes und unserer Regierung fremden Kräften gegenüber kann es eigentlich kaum geben, wenn wir das mal lesen. Kapitel 26. Vorauseilende Flucht in die totale Kapitulation. Es ist höchst bedeutend, dass die Warnung vor dem Fluch und den Gerichten Gottes dreimal so viel Raum einnimmt in Kapitel 26 wie der Hinweis auf den Segen. Interessant. Die Warnung und die Ausführungen zum Thema Fluch und Gericht nehmen dreimal so viel Raum ein wie die Ausführungen zum Segen. Wenn heute auch im evangelikalen Bereich dümmlich gesagt wird, wir wollen dafür sein und nicht dagegen, dann sehen wir, wie komplett unbiblisch eine derartige Einstellung ist. Ist schon von der Logik übrigens deshalb dümmlich. Wenn ich nur sage, wofür ich bin, aber nicht abgrenze, wogegen ich bin, wird das dafür völlig schwammig und ungreifbar. Aber es ist auch vom Grundsatz falsch. Gott widmet dem Dagegen dreimal so viel Raum wie dem Dafür. Heute werden Gottes Warnungen dagegen auch in evangelikalen Kreisen fast völlig unterschlagen. Man ist dann nur noch beim Dafür. Das Volk und die Gemeinde werden dadurch auf den falschen Weg bekräftigt und direkt in die Irre und in die Gerichte Gottes hineingeführt. Dabei haben die Gerichte Gottes zunächst einmal über einen sehr langen Zeitraum die Umkehr seines Volkes, auch die Umkehr unseres Volkes, zum Ziel. Und Gott sagt immer wieder zwischendrin, und wenn ihr mir daraufhin nicht gehorcht, aber das ist das Ziel, das ist wieder tun, dass sie wieder gehorchen, dass die Gerichte dem Volk Israel und uns zeigen, dass wir auf dem Weg fern von Gott, auf dem falschen Weg, auf dem Weg des Unheils und des Verderbens sind. Und wenn wir es dann nach seinen ersten Gerichten immer noch nicht kapieren, sagt er, dann werde ich fortfahren, euch zu züchtigen, 7-mal. 4-mal erfolgt diese Mahnung mindestens mit sich jeweils steigernden Gerichten Gottes. Unter anderem würde die wilden Tiere nicht mehr fernhalten, sondern unter sein Volk senden, Vers 22, dass sie euch kinderlos machen und euer Vieh ausrotten und euch an Zahl verringern. Ich betone ja immer wieder, einen beachtlichen Teil der Gerichte Gottes bringt der endzeitliche Mensch in seinem Wahn selbst über sich. Sollte sein Volk dann immer noch nicht umkehren, dann werdet ihr das Fleisch eurer Söhne essen und das Fleisch eurer Töchter werdet ihr essen. Gericht Gottes, Kannibalismus. Exakt so erfüllten sich die Gerichte Gottes über Israel. So berichtet 2. Könige 6, 28 und 29 aus der Zeit des Propheten Elia. So berichtet Klagelieder 4, Vers 10 aus der Zeit des Propheten Jeremia. Ebenso hat sich's auf furchtbare Weise erfüllt bei der Belagerung Jerusalems durch die Römer vor 2000 Jahren. Gott ist eben nicht nur ein barmherziger Gott, voller Liebe und Fürsorge für die Seinen. Er ist, was in der Verkündigung seit Jahren weitgehend unterschlagen wird, auch ein heiliger Gott, der hart straft, wenn seine Ordnungen hartnäckig und fortgesetzt missachtet werden. Über diejenigen, die das tun, seine Ordnungen fortgesetzt hartnäckig missachten, sagt er irgendwann, meine Seele wird euch verabscheuen. Ich habe das ganz bewusst als Predigtthema gewählt, weil in dieser Formulierung liegt ein ganz wahnsinniger Knackpunkt. Predigtthema, wenn Gott nicht mehr nur die Sünde verabscheut, sondern den Sünder selbst. Wenn Gott nicht mehr nur die Sünde verabscheut, das tut er immer, sondern den Sünder selbst. Da findet von der sachlichen Ebene eine Personalisierung statt. Ab einem gewissen Maß an beharrlichem Festhalten an Sünde schlägt die Abscheu Gottes gegen die Sünde um in eine persönliche Abscheu gegen den Sünder. Wenn wir sagen, Gott verachtet die Sünde, aber er liebt den Sünder, müssen wir in Zukunft immer bedenken, das hat seine Grenzen. Es kommt der Zeitpunkt, da liebt Gott den Sünder nicht mehr, da verabscheut er ihn. Ich dachte heute Morgen noch, wir sehen es ganz dramatisch beim Gleichnis, auch im Neuen Testament ist. Neutestamentliche Lehre, nicht Alttestament, alles der gleiche Gott, gleichen Grundlinien. Gleichnis von den Weinbergpächtern. Gott gibt seinem Volk den Weinberg, das Land, von dem wir gehört haben. Aber er fordert seinen Pachtertrag. Jetzt schickt doch seine Propheten, nämlich die Anerkennung, die Ehre, Gehorsam. Verweigern ihm aber sein Volk. Jetzt schickt er seine Knechte, die Propheten, die fordern den Pachtzins. Die verspotten sie, die schlagen sie, die bringen sie um. Gott richtet, ja schon seit den Tagen der Richter. In den Königen, immer wieder kommen fremde Völker, die genau das Gericht vollziehen, das Gott für diesen Fall angekündigt hat. Aber noch bewegen wir uns in der Verabscheuung der Sünde. Noch dienen diese Gerichte dazu, dass das Volk Gottes umkehren soll. Eine hochdramatische Verschärfung dieser Situation haben wir 733 mit der endgültigen Verschleppung der 10 Nordstämme. Da bahnt sich das Umkippen schon an für die 10 Nordstämme. Vorübergehend für die Südstämme 587, 86 durch die zeitweise Verschleppung der Südstämme in die babylonische Gefangenschaft. Da haben wir schon eine dramatische Steigerung. Und schlussendlich sendet Gott seinen Sohn und sagt, das ist der Sohn und Erbe. Das werden sie nicht wagen, vor dem werden sie sich scheuen, den werden sie nicht antasten. Und dann bringen sie den auch um, Jesus. Und dann kippt endgültig die Verabscheuung der Sünde in die Verabscheuung des Sünders, seines Volkes. Und er rottet sie aus dem verheißenen Land und hat sie fast 2000 Jahre unter die Nationen zerstreut. Genauso redet davon auch Psalm 106, Vers 40. Und der Herr verabscheute sein Eigentum. Sein Eigentum ist immer sein Volk. Er verabscheute sein Volk. Und er gab sie in die Hand der Völker, und die sie hassten, herrschten über sie. Liebe Geschwister, liebe Gäste, so weit, dass der Herr nicht nur die Sünde hasst, sondern anfängt, den Sünder selbst zu hassen, so weit sollten wir es niemals kommen lassen. Denn solange Gott noch die Sünde hasst, besteht noch die Möglichkeit zur Umkehr. Wenn Gott aber anfängt, den Sünder persönlich zu hassen, brechen seine Gerichte mit endgültiger Härte und Konsequenz über einen Menschen oder ein Volk herein. Solange er noch die Sünde hasst, steht das Gericht unter dem Aspekt der Erziehung, unter Zurechtbringung, nicht vorrangig unter dem Aspekt der Strafe. Aber wenn Gott anfängt, den Sünder zu hassen, ist der Aspekt der Erziehung weitgehend gewichen. Und das Ziel des Gerichts, was heute fast völlig ausgeblendet wird, dass Gott auch vernichtende Strafgerichte, die keinen Erziehungscharakter mehr haben, nur noch Vernichtung des Bösen. Da kippt's dann. Davor möge uns der Herr und unser Volk bewahren. Dann sagt Gott, ich werde euch unter die Völker zerstreuen. Dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen. Interessant, wie unnachgiebig Gott diese Dinge ahndet. Da knüpft 2. Chronik 36, Vers 20 und 21 auch an mit der Feststellung, dass der Rest Israel 70 Jahre in babylonischer Gefangenschaft sein musste, damit das Land seine Sabbate ersetzt bekam. Ausleger schließen daraus, dass Israel insgesamt 490 Jahre lang das von Gott gebotene Sabbatjahr nicht gehalten hat. Wenn man diese 490 Jahre am Stück sieht, dann wären das die gesamte Zeit der Könige seit den Tagen Sauls gewesen. Nach 490 Jahren, welche Geduld, wie langsam zum Zorn, hat der Herr dann aber endgültig die Nase voll. Er selbst schafft nun sein Volk außer Landes, damit das Land seine Sabbate ersetzt bekommt. Ist ganz wichtig, dass wir das bei dieser Gelegenheit heute im Blick haben. Es kommt schon dieser Gedanke kaum vor in der Bibel. Aber an dieser Stelle hier, und 2. Chronik, kommt er mehrfach ganz dicht vor. Wenn Israel seinem Land die von Gott gewollte Ruhe nicht gibt, dann wird Gott mit Gewalt dafür sorgen, dass sein Land diese Ruhe bekommt und schickt sein Volk 70 Jahre in die Verbannung nach Babel. Ganz wichtiger Gedanke hier. Wir denken dabei auch zurück an das Thema des letzten Sonntags, damit das Land euch nicht ausspeit. Genau das ist hier aufgrund der Unbußfertigkeit Israels dann geschehen. Das Land hat sein Volk ausgespähen, damit 70 Jahre seine Ruhe hat. Dass unser Volk doch umkehren möge, solange noch Zeit ist. Denn Gott will nicht die Zerstörung eines Volkes, er will sein Heil. Sein Ziel bleibt die Umkehr des Rests, den er seine Gerichte überleben lässt. Und sie werden ihre Schuld bekennen und die Schuld ihrer Väter. Dann werde ich an meinen Bund mit Jakob denken. Am Volk Israel sehen wir es. Nach 2000 Jahren der Zerstreuung, nach 2000 Jahren der Strafe des vernichtenden, des furchtbaren Gerichts, holt Gott den Rest wieder zusammen. Gott segnet sein Volk reichlich. Als Anerkennung und Dank, dass aller Segen, aller Reichtum von Gott kommt, soll das Volk den Zehnten von allem dem Herrn geben. Davon redet Kapitel 27 noch am Schluss. Der Zehnte war uns ja überraschend selbstverständlich bei Abraham begegnet, der den Zehnten dem Melchisedek gibt. Liebe Geschwister, liebe Gäste, beten wir, dass Gott auch uns und unserem Volk noch einmal eine Zeit der Umkehr, ein gnädiges Jahr des Herrn schenkt. Ein Jahr, in dem vielen Menschen ihre Sünde vergeben wird. Ein Jahr, in dem sich die große Not unseres Volkes und der Völker Europas zum Besseren wenden. Und dass dazu auch die verschiedenen Wahlen, die am kommenden Sonntag und überhaupt in diesem Jahr noch anstehen, beitragen. Amen.